Es ist heute mal wieder an der Zeit, den Ball des Kollegen Simon Strauß aufzunehmen, der hier vor anderthalb Wochen über die neuen rechten Powerfrauen in Europa gesprochen hat. Giorgia Meloni in erster Linie, aber natürlich auch eine Alice Weidel von der AfD. Ja, die AfD, die schauen wir uns heute mal wieder genauer an. Es gibt wie eigentlich immer haufenweise Gesprächsstoff, Klagen gegen die Partei, Verbotsideen, Klagen von der Partei, weil sie im Bundestag keine Ausschussvorsitzenden bekommen. Apropos Bundestag, nach einer Recherche des Bayerischen Rundfunks sollen ja um die 100 nachweislich Rechtsradikale und Reichsbürger in den AfD-Büros auf unsere Kosten, auf Steuerzahlerkosten beschäftigt sein. Zeit also, mal wieder in Ruhe drüber zu sprechen. Das tun wir mit der Staatsrechtlerin Sophie Schönberger und mit unserem AfD-Experten Justus Bender, auch bei den neuesten Wahlumfragen und die Angst der AfD vor Sarah Wagenknecht. Und es geht auch um Schlümpfe. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Freitag, der 22. März. Vielen Dank an Anna Hartmann für die Mitarbeit. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Wir starten heute in die Sendung mit ein bisschen Staatsrecht for Runaways für Fortgeschrittene, denn es gibt ja im Zusammenhang mit der AfD gerade nicht nur sehr viel moralisches Zeug, gesellschaftliche Belange zu besprechen, Umfragen, Hintergründe, Erklärungsversuche, sondern eben auch ganz viel handfeste juristische Belange. Und da freue ich mich sehr, mit der Staatsrechtlerin und Juraprofessorin Sophie Schönberger von der Uni Düsseldorf zu sprechen. Die war auch vor, ja, ich glaube, etwa 2 Monaten schon mal bei uns, als wir seinerzeit über das NPD-Verbotsverfahren gesprochen haben und was das damals für die AfD bedeutete. Wie wir bis heute wissen, nicht so besonders viel. Aber jetzt erstmal, hallo, Sophie Schönberger.
Hallo, grüße Sie.
Welchen Rechtsstreit mit der AfD finden Sie denn gerade am spannendsten? Gibt ja mehrere.
Ach, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich komme gerade von einem. Ich war Mittwoch in Karlsruhe als Prozessvertreterin
für den Bundestag,
des Bundestages, ja. Genau, wo es um die Ausschussvorsitze und die AfD geht. Was ich ganz spannend finde, ist das Verfahren, wo es um die Äußerungen des Kanzlers im Plenum geht und die Frage, inwiefern er sich da neutral verhalten muss oder nicht. Diese Frage Äußerungsbefugnisse der Bundesregierung hat jedenfalls die Staatsrechtswelt ja in den letzten Jahren sehr umgetrieben.
Ja. Wie heißt es? Frage Äußerungs...
Ja, Äußerungsbefugnisse der Bundesregierung, ja. Genau. Und das bekommt jetzt dadurch, dass zum ersten Mal Äußerungen im Plenum angegriffen werden, nochmal so einen interessanten neuen Twist.
Ja. Sie haben es jetzt gesagt, die AfD hat ja geklagt, ist sogar bis nach Karlsruhe gegangen vor das Bundesverfassungsgericht, weil sie weder im Innenausschuss noch im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit noch im Gesundheitsausschuss berücksichtigt worden ist. Sie haben dann, einmal kurz nachgefragt, den Bundestag juristisch vertreten?
Genau, so ist es.
Das heißt, ich kriege jetzt von Ihnen keine neutrale Position?
Genau, das ist der Disclaimer.
Gar kein Problem. Begründen Sie mal, warum das für Sie in Ordnung ist, dass die AfD da sozusagen demokratisch nicht berücksichtigt wurde.
Es geht darum, dass man sehr genau unterscheiden muss zwischen den Ausschussmitgliedern und den Ausschussvorsitzenden. Hm. Was die Ausschussmitglieder angeht, ist es völlig klar, die Ausschüsse bereiten die Arbeit des Plenums vor und müssen deswegen ein verkleinertes Abbild des Plenums sein. Das nennt man Spiegelbildlichkeitsgrundsatz. Das heißt, die sehen aus wie ein kleines Miniaturplenum. Mhm. Und selbstverständlich hat da auch die AfD ihrem Stimmanteil gemäß die Sitze im Ausschuss. Davon zu trennen ist die Frage, wie sieht's aus mit den Ausschussvorsitzenden? Die AfD argumentiert nun, naja, die können wir als Fraktion auch entsenden. Ja. Der Bundestag sagt, nein, wir wählen die und Wenn keine Mehrheit dafür da ist, dann gibt es keine Mehrheit dafür, weil der Ausschussvorsitzende hat Leitungsfunktionen, der verwaltet das Ganze, da muss es auch ein gewisses Vertrauensverhältnis geben und vor allen Dingen der Ausschussvorsitzende oder die Ausschussvorsitzende ist auch nicht einfach ein Abbild des Plenums, sondern das ist was anderes. Okay. Und das ist der zentrale Unterschied. Das ist so ein sehr sehr subjektiviertes Demokratieverständnis, was die AfD da hat. Genau, also es geht um mich und darum, dass ich einen Anspruch auf alles habe, und nicht darum, dass ich tatsächlich auch mal eine Mehrheit brauche, die AfD nicht hat.
Ja. Und würden Sie trotzdem verstehen, dass eine Partei, die ja nun schon seit vielen Jahren in Deutschland ist, egal wie man die jetzt findet, dass die trotzdem sagt, meine Güte, alle anderen Parteien haben irgendwo Ausschussvorsitzende, warum kriegen wir keine?
Also ich verstehe, dass das für die AfD sehr misslich ist, aber ich finde, man muss eben sehr genau gucken, was ist sozusagen verfassungsrechtlich geboten und was ist sozusagen eine politische Übereinkunft. Wir haben eine politische parlamentarische Tradition im Bundestag, die sehr, sehr konsensual ist. Das ist aber zum Teil auch wirklich eine deutsche Besonderheit. In den USA zum Beispiel, in Großbritannien, auch in anderen Ländern, ist es selbstverständlich, dass die Mehrheit alle Ausschussvorsitzende besetzt. Da kriegt die Opposition überhaupt gar keine Ausschussvorsitzende.
Und was erwarten Sie? Wie wird da Karlsruhe entscheiden? Haben Sie da irgendeinen Fingerzeig oder ist das völlig offen?
Also ich bin nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlungen da sehr, sehr optimistisch für den Bundestag.
Ja, wieso?
Weil ich schon glaube, dass die Berichterstatterin sehr deutlich hat durchblicken lassen, dass eben dieser Spiegelbildlichkeitsgrundsatz nicht auf die Ausschussvorsitze anwendbar ist.
Wie fanden Sie den Auftritt der Anwälte der AfD?
Weniger aggressiv, als ich es mitunter gewohnt war, aber nicht sehr überzeugend.
Okay. Wenn wir jetzt vielleicht mal geografisch von Karlsruhe aus ein paar hundert Kilometer nordwestlich gehen, nach Münster, an das dortige Oberverwaltungsgericht, kennen Sie sich auch, glaube ich, ganz gut mit aus. Da ging es ja zuletzt um die Frage, ob der Verfassungsschutz die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall beobachten darf. Wie ist denn da aus Ihrer Sicht der aktuelle Stand?
Das ist natürlich ein furchtbar kompliziertes Verfahren mit.
Total, ne? Auch in der Wortwahl so. Ne?
Ja, ja. Ja, also es ist eine wahnsinnige Materialschlacht und die Prozesstaktik der AfD ist da schon sehr konflikthaft. Also man kennt das aus dem Strafprozess als Konfliktverteidigung, dass man so viele Anträge stellt und das Gericht mit so viel Anträgen überschwemmt, dass man hofft, dann Fehler des Gerichts zu provozieren und dadurch einen Revisionsgrund zu schaffen. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an das, was die AfD da gemacht hat. Das UVG ist damit herausgefordert, aber moderiert das professionell ab, so wie man das machen muss. Ich denke, dass das sehr unabhängig davon zu betrachten ist, was diskutiert wird über ein AfD-Verbotsverfahren, weil das unterschiedliche Maßstäbe sind. Mein Eindruck ist aber, dass die Erfolgsaussichten des Verfassungsschutzes da sehr gut sind. Ich denke, das wird halten.
Ja. Heißt das denn jetzt, wir kommen einem Verbotsverfahren der AfD irgendwann mal näher oder müssen wir weiterhin über Jahre demokratisch ertragen, dass diese Partei ja wahrscheinlich bei den kommenden Wahlen nicht ganz unerfolgreich werden wird?
Die Demokratie verlangt von uns, dass wir so einiges ertragen und auch sehr vieles, was uns nicht passt und selbst sehr vieles, was eine Gefahr für die Demokratie ist. Das ist immer dieses Paradox der Demokratie, dass ich halt die liberale Demokratie nicht unbedingt schütze, wenn ich autoritäre Elemente zu ihrem Schutz einsetze. Das ist irgendwie immer dieses Dilemma, in dem wir sind. Und erstmal muss man eben relativ viel aushalten und versuchen, auf anderen Wegen das Problem zu lösen, für die Demokratie zu streiten, zu überzeugen, sich dafür einzusetzen. Und vielleicht, das ist das, was im Moment meiner Meinung nach ein bisschen zu kurz kommt, die Leute zu versuchen, auch emotional ein bisschen stärker abzuholen.
Wie würden Sie es machen?
Ich wünschte, ich hätte die Patentlösung dafür und könnte Ihnen jetzt sagen, schnipp, so macht man das. Aber was wir beobachten, ist ja, dass die Menschen, die sich der AfD zuwenden, auch mit ihren im Hinblick auf die Demokratie problematischen Positionen das selten tun, weil sie sagen, oh, ich habe das AfD-Parteiprogramm gelesen und das ist jetzt rational so überzeugend, sondern das sind ja ganz diffuse Gefühle von nicht gesehen werden, von irgendwas läuft da schief, von aber bei mir auf dem Dorf fahren keine Busse mehr. Also ein ganz, ganz diffuses Bild von ganz unterschiedlichen Dingen, die sehr, sehr häufig eben auch emotional konnotiert sind. Und wir haben die Demokratie in den letzten Jahrzehnten in der Bundesrepublik teilweise auch in bewusster Abkehr von der Katastrophe in der Mitte des 20. Jahrhunderts sehr stark rational betrachtet, sehr stark unter dieser Prämisse, dass wenn wir uns nur auseinandersetzen, am Ende das Rationale, das richtige Ergebnis dabei rauskommt. Mhm. Und so sind Menschen nicht. Menschen sind nicht rational oder jedenfalls nur zu einem sehr kleinen Teil. Und zu einem sehr großen Teil sind sie emotionale Wesen. Und das ist, glaube ich, in den letzten Jahren und Jahrzehnten in unserer Auseinandersetzung mit der Demokratie so ein bisschen zugedeckt worden. Und jetzt bricht es umso stärker hervor. Und wir haben noch keine besonders guten Antworten dafür, wie wir auch auf dieser Bühne noch stärker für die Demokratie werben.
Hm. Und glauben Sie, rechtliche Antworten wären da auch nicht das Nonplusultra?
Ah, das Recht kann da wenig machen. Also ich bin eine große Freundin des Rechts, so ist es nicht, aber ich sehe halt auch, aber ich sehe halt auch, wo die Grenzen des Rechts sind und glaube an die Demokratie, glaube an den Rechtsstaat, glaube an die Rechte des anderen, an Grundrechte. Das ist nichts, was man rechtlich oktroyieren kann, sondern da müssen irgendwie andere Wege gefunden werden. Da kann man politisch drauf Einfluss nehmen, immer auf so einem schwierigen Balanceakt, wo kippt es dann ins Autoritäre. Aber mit dem Recht und seinem Verbindlichkeitsanspruch ist da leider nur an wenigen Punkten was zu machen.
Ja. Ein letzter Punkt, Frau Schönberger, den ich gerne noch mit Ihnen besprechen würde. Und ich ahne fast schon Ihre Antwort, wenn ich Ihnen gerade hoffentlich gut zugehört habe. Denn laut ARD-Recherchen, vor allem des Bayerischen Rundfunks, sollen ja im Bundestag, den Sie jetzt gerade in Karlsruhe vertreten, gegen die AfD, sollen im Bundestag mehr als 100 Mitarbeiter von der AfD bezahlt werden, die aus dem rechtsextremen Spektrum bekannt sind oder mindestens aus der identitären Bewegung, also Reichsbürger. Würde man jetzt mal neudeutsch sagen. Was denken Sie dazu?
Also ich denke, dass der Bundestag da tatsächlich schon genauer hingucken kann. Wir haben auch da eine lange Tradition von Vertrauen in die Abgeordneten, wenn sie ihre Mitarbeitenden aussuchen, in die Fraktionen, wenn sie ihre Mitarbeitenden aussuchen.
Eigentlich, ja.
Das hat sehr, sehr lange funktioniert. Das scheint jetzt nicht mehr so zu funktionieren und das ist ein guter Anlass, mal zu prüfen, ob der Bundestag da nicht anders einschreiten kann. Bei den Fraktionen ist es schwierig, weil deren rechtliche Stellung im Einzelnen furchtbar kompliziert und unübersichtlich ist. Aber ich denke schon, dass da mehr Kontrolle möglich wäre, als sie jetzt ausgeübt wird.
Das heißt, was würde passieren, wenn man das jetzt nachweisen könnte, dass da wirklich Rechtsextreme von den AfD-Büros im Bundestag und damit von unser aller Steuergeld bezahlt würden?
Da kriegen Sie jetzt nur so eine Juristenantwort, das kommt drauf an. Also das ist im Einzelnen immer schwierig, da muss man im Einzelnen in die Arbeitsverträge, in die Einstellungsgespräche und so weiter gucken. Aber spätestens für die nächste Legislaturperiode, wo ja alle Verträge erneuert werden müssen, sollte man vorher ganz genau prüfen, dass man diese Verträge wasserfest macht und verhindert, dass Menschen aus dem extremistischen Spektrum im Bundestag tätig sein können.
Heißt aber im Klartext auch, wenn die solche Verträge jetzt haben, egal wer das ist, dann kann man es auch nicht ändern.
Das müsste ich im Einzelnen prüfen. Ich bin auch keine Arbeitsrechtlerin. Insofern kann ich Ihnen da jetzt keine verbindliche Auskunft geben. Das ist rechtlich nicht so einfach, ist rechtlich kompliziert. Was man da machen könnte, kann ich jetzt aus der Ferndiagnose nicht sagen.
Macht ja nichts. Was denken Sie denn als Staatsrechtlerin, Abschlussfrage, als Juristin? Sollten wir jetzt als Gesellschaft mit der AfD wie umgehen, verbieten, machen lassen, emotional andere erreichen, so wie es jetzt zum Beispiel der Schraubenmilliardär Wirth gemacht hat, der seinen Mitarbeitern empfohlen hat, doch bitte auf gar keinen Fall bei den kommenden Wahlen, und es kommen ja einige, die AfD zu wählen. Was wäre Ihre Patentlösung? Was sagen Sie Ihren Studenten?
Oh, ich glaube, also mit meinen Studenten rede ich natürlich viel über die Demokratie und wie es ist, sie zu verteidigen. Also ich fand den Appell von Herrn Wirth als Akt der Zivilcourage sehr gut. Es hat mir persönlich, ganz persönlich gut gefallen. Ansonsten, man muss andere Meinungen aushalten, auch wenn es schmerzhaft ist, auch wenn es an die Schmerzgrenzen geht. Mhm. Verbieten ändert auch die Einstellung in den Köpfen in der Regel nicht.
Bewirkt sogar das vielleicht Problem. Das Gegenteil, ne? Im schlimmsten
Bewirkt
Fall.
Bewirkt möglicherweise sogar das Gegenteil, verstärkt die Aversion gegen die Demokratie. Guckt mal, genau, die sind ja gar nicht so liberal, die sind gar nicht so demokratisch. Mhm. Es hilft halt nur ständig und mit guten Mitteln und vielleicht auch mit besseren Mitteln, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben, auf der rationalen und auf der emotionalen Ebene für die Demokratie zu werben. Und zu erklären und auch fühlbar zu machen, warum die Demokratie mit allen ihren Defiziten, die sie hat, trotzdem der bessere Weg ist.
Das wäre schön. Ich hoffe, das bleibt so. Dankeschön, Sophie Schönberger.
Sehr gerne.
Die Staatsrechtlerin Sophie Schönberger möchte gerne auf die Demokratie vertrauen. Guter Moment, um jetzt vielleicht mal auch das demokratische Volk der Schlümpfe einzuführen. Ja, wir sind blau. Was bist du? Warum hier plötzlich die Schlümpfe den FAZ-Podcast für Deutschland kapern, kann uns unser nächster Gesprächspartner verraten, der hier in der FAZ seit Jahren über die AfD schreibt, auch Bücher, sich mit Rechtsextremismus befasst und auch ansonsten ein sehr angenehmer Kollege ist. Ich freue mich sehr. Hallo Justus Bender.
Vielen Dank. Grüße dich.
Hallo. Also Justus, warum haben wir gerade die Schlümpfe gehört?
Ja, weil eine Schülerin aus Mecklenburg-Vorpommern dieses Video auf TikTok geteilt hatte und daraufhin rief ihr Schulleiter die Polizei und der Staatsschutz kam und es wurde überprüft, ob sie eine Straftat begangen hat. Und so zumindest hat die AfD und auch rechte Medien das eine Weile erzählt. Und dann kam erst mit der Zeit raus, es gab wohl Hinweise, dass das Mädchen wirklich rechtsextreme Symbole auch geteilt hat. Also nicht nur ein harmloses Schlumpfvideo, sondern auch handfeste Sachen. Und die Polizei hat sie auch nicht aus dem Unterricht rausgezerrt, wie manche sagten, sondern es gab dann einfach nochmal ein Gespräch beim Schuldirektor, wo auch gesagt wurde, dass sie sich überhaupt nicht strafbar gemacht hat und so weiter. Ja. Also da gab es große, große Aufregung kürzlich.
Ich meine, das ist ein Fall einer Schülerin, die, wie es wahrscheinlich hunderte andere ähnliche Fälle tagtäglich gibt. Ich bin mir auch nicht wirklich sicher, ob es sinnvoll ist, da direkt mit einem riesen Polizeiaufgebot und einer Gefährderansprache in die Schule zu kommen. Wie siehst du das?
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also der Innenminister und die Bildungsministerin von Mecklenburg-Vorpommern haben das sehr hart verteidigt. Also haben gesagt, der Lehrer habe nichts falsch gemacht, die Polizisten hätten nichts falsch gemacht. Aber also ich finde, mit gesundem Menschenverstand kann man schon sagen, dass auch ein ideologischer Irrweg von einem minderjährigen Unterricht, das kann man anders lösen, als jetzt die Polizei zu rufen. Da muss man aufklären, macht man halt mal ein Referat oder irgendwie behandelt das, ne? Ja. Aber vielleicht nicht so.
Ja. Ja, die Gefahr ist wahrscheinlich relativ groß, dass das Gedankengut durch solche Aktionen noch vertieft wird, ne?
Ja, das kann ich auch.
Du hast mir gestern schon beim Mittagessen erzählt, wir haben ein bisschen vorbesprochen, wie nah der Weg von diesen Schlümpfen, von diesem Schlumpfvideo eigentlich zum Faschismus ist. Fand ich super spannend. Erzähl uns das nochmal.
Das war eine lustige Geschichte. Also vielleicht ist es gar nicht so lustig, aber ich musste lachen, als ich das gesehen habe. Also die AfD-Leute haben natürlich angefangen, überall Schlumpfvideos zu teilen jetzt die letzten Tage. Ja. Also Schlümpfe waren das große Thema. Und dann teilten so Mitarbeiter von einem AfD-Abgeordneten aus NRW so ein Schlumpfvideo und dann schaue ich mir das halt, klicke ich mal drauf, schaue mir das an und dann war das eine Szene aus den Schlümpfen, wo Papa Schlumpf, Hefti Schlumpf, diesem starken Schlumpf einen Zweig gibt und sagt, Hefti, zerbrich doch mal diesen Zweig und Hefti, unglaublich stark, zerbricht den Zweig und dann gibt Papa Schlumpf ihm ein Bündel aus Zweigen und sagt, probier's doch mal damit und Hefti schafft das nicht, dieses Bündel ist so stark, ja, und dann sagt Papa Schlumpf, ja, siehst du mal, vereint sind wir stark und dieses Bündel dieses Reisigbündel ist eben, das wissen sicherlich nicht alle, aber Rechtsextreme wissen sowas garantiert, das ist das Symbol des Faschismus, daher kommt der Begriff des Faschismus. Mhm. Genau, die Fasches war im Römischen Reich ein Symbol für die Einheit, die Stärke, die entsteht aus vielem. Es war immer eine Axt, deren Holzteil aus so einem Reisigbündel besteht. Und so entsteht halt der Begriff des Faschismus. Und darauf haben sich dann auch immer die italienischen Faschisten berufen. gerufen. Und dass nun die AfD sich in dieser Woche ja gegen den Vorwurf wehrt, wie immer, sie sei irgendwie rechtsextrem, das ausgerechnet tut mit einem Schlümpfe-Video, in dem das Ursymbol des Faschismus verherrlicht wird sozusagen, ja. Das fand ich schon bezaubernd auf eine Art musste dann
Zufall,
schmunzeln.
Justus?
Man weiß es nicht. Keine Ahnung, ich weiß nur eins, in der rechtsextremen Szene sind Codes sehr wichtig. Es wird viel mit Codes kommuniziert, auch mit einer Schadenfreude dabei. Ne? Man sagt dann 18, 88 und was nicht alles. Das würde schon sehr gut passen, dass jemand sehr bewusst dann sowas auswählt. Aber es kann noch Zufall sein, ich will niemanden falsch verdächtigen. Ich musste nur schmunzeln, als ich es gesehen habe.
Ja. Spannend ist auf jeden Fall, wie krass, wie schnell, wie heftig die AfD und ihre Anhänger denn diese Schlumpfnummer in den sozialen Netzwerken TikTok, Insta, X und Co. ausgeschlachtet haben. Da muss man dann doch neidlos anerkennen, das können die besser als alle anderen, oder?
Ja, sind absolut führend, gerade auf TikTok. Ich habe neulich mit einem aus der AfD-Fraktion, einem Mitarbeiter, gesprochen, woran das eigentlich liegt. Ist das jetzt, da sind die so genial, haben die da irgendwie verstanden, wie das geht, und alle anderen haben es nicht verstanden. Der meinte, nee, es ist einfach, der Markt ist da. Ja, also die hauen die Sachen raus, die machen, geben sich natürlich Mühe handwerklich, dann ein schönes Foto und Schnitt und so. Ne? Ja. Aber es ist nicht so, dass die dann irgendwie da monatelang drüber brüten würden, sondern die hauen die Sachen raus und es funktioniert einfach. Die Leute finden das toll, es ist provokant, es ist aggressiv ja auch oft und schrill und funktioniert einfach, gerade bei jungen Leuten.
Ja. Und warum glaubst du, können die anderen Parteien das nicht so gut? Ich meine, du sagst ja, die machen das einfach ganz schnell, hauen das raus.
Die anderen sind oft verstellt. Also die denken sich irgendwas aus. Dann wurde Markus Söder, war jetzt auf TikTok und wurde er gefragt, was für Haustiere hatten Sie als Kind? Und er erzählte, ja, ich hatte gar kein Haustier. Schlimm. Und redet dann über Haustier, genau. Oder Friedrich Merz wurde dann gefragt, was sein Lieblingsessen ist. Dann hat er irgendwas erzählt von Entenfleisch und Rosenkohl, ja. Okay. Und das ist halt nicht das, was AfD-Leute machen. Die sind ganz ernst.
Was machen die?
Die sagen zum Beispiel, hört mal zu, wir werden hier zensiert von der Gesellschaft, weil die nicht wollen, was ich dir jetzt sage. Ja? Ja. Und dann steht da einfach irgend so ein AfD-Typ und erzählt, aber ganz ernst über Politik und nicht und macht nicht irgendeine Show oder hat nicht ein Kostüm an oder auch keine Musik, sondern das ist vielleicht das, was junge Leute besonders mögen. Also offenbar funktioniert das.
Also werden da junge Leute besonders angesprochen in den sozialen Medien?
Ja, also es liegt an TikTok, an der Struktur einfach. Das ist das Medium der jungen Leute. Es gibt da verschiedene Unterschiede. Instagram ist ein bisschen weiblicher, Twitter ist ein bisschen männlicher und TikTok ist eben sehr jung.
Ja. Kann ich einen kleinen Spoiler bauen? Kommenden Dienstag wird sich der Kollege Felix Hoffmann hier im Podcast für Deutschland mit sozialen Medien, auch mit der AfD und was da sonst so alles passiert, noch eingehender beschäftigen, wird bestimmt spannend. Justus, dann lass uns mal einen Meter weitergehen oder vielmehr auch kurz zurück zum Gespräch gerade mit Sophie Schönberger. Wie siehst du eigentlich die aktuellen Vorwürfe, dass Rechtsextreme in AfD-Bundestagsbüros arbeiten sollen? Ich meine, wir nehmen das alle inzwischen einfach so hin, ja, haben wir vielleicht nicht anders erwartet. Ich habe da schon auch so Momente, wo ich so denke, es kann einfach nicht wahr sein. Aber wie ist der Stand? Gibt es Neuigkeiten, Beweise? Wundert dich das?
Ja, also wundert mich nicht. Die rekrutieren ja seit Jahren aus dem Milieu der Identitären, der neuen Rechten. Und das sind natürlich überall Leute, die mit Organisationen in Verbindung stehen, die beobachtet werden, die rechtsextrem sind. Und ich würde mich mal sehr für die Details interessieren. Ich meine, so Mitarbeiter von Abgeordneten gehen auch in diese Ausschusssitzungen. Ne? Und wir hatten jetzt gerade den Fall im Verteidigungsausschuss in einer Sitzung drang was raus, wo sehr viele Leute mit dabei waren, auch Mitarbeiter von Abgeordneten, lassen die dann Rechtsextreme da einfach sitzen in geheimen Sitzungen? Können Rechtsextreme überhaupt diese Geheimniseinstufungsüberprüfungen durch den Verfassungsschutz überstehen? Was ist eigentlich mit dem Zugang der, also Mitarbeiter können einfach Gäste in den Bundestag reinholen, ne? Und dann können die da ihre Kumpels reinholen und das sind ja schon alles Sachen, die heikel sind. Der Bärbel Baas, die Bundestagspräsidentin, hat gesagt, sie schaut sich das an, überlegt, es ist ja auch nicht ganz einfach, man kann Abgeordneten nicht einfach ihre Mitarbeiter wegnehmen, das ist ein freies Mandat, aber es ist bestimmt ein Thema für die Zukunft.
Sophie Schönberger hat auch gerade gesagt, sie hat ja den Bundestag vertreten jetzt in Karlsruhe bei der Klage der AfD, dass die halt nie berücksichtigt werden bei Ausschussvorsitzenden. Welchen Blick hast du da drauf?
Ja, ich finde es, also das wurde ja immer als Gentleman's Agreement im Ältestenrat irgendwie ausgehandelt. Und das kann man natürlich machen, wenn es da einen Konsens gibt. Aber wenn das strittig wird und wenn man eine Fraktion da benachteiligen will, aus welchen Gründen auch immer, wenn man sagt, die sind nicht geeignet oder die sind extremistisch, dann muss man das irgendwie klar regeln. Und es ist nicht klar geregelt. In der Geschäftsordnung des Bundestages steht da nur ein dürrer Satz. Irgendwie, das wird im Ältestenrat besprochen. Und das hätten die viel früher machen sollen, bevor sie die AfD dann schlechter stellen. Denn dann kann gar nicht der Eindruck entstehen, dass hier Willkür herrscht, sondern dann geht das transparent nach den geltenden Regeln.
Was sind eigentlich gerade so die hauptpolitischen Botschaften der AfD? Lass mich mal so ein bisschen raten. Die da oben.
Ja, immer, ja, mal, ne? Immer das, ja. Also wir sind sozusagen die Vertreter des wahren Volkes. Ja. Alle anderen sind letztlich Anhänger einer oder Mitglieder einer korrupten Elite, die das Volk schlecht führen und betrügen. Also,
ja. Migration
auch. Ja, klar. Ja.
Auch, ne? Migration.
Ja, absolut, ja.
Soll keiner mehr reinkommen im ja. besten Fall. Wie auch immer die das lösen würden.
Ja, dann Russland, der Krieg natürlich. Ja, die Angst der AfD-Anhänger vor Krieg ist sehr groß und das Thema verfängt.
Gerade im Osten, ne?
Ja, genau, gerade im Osten, ja. Mhm. Das Thema verfängt unglaublich stark und die werden sich auf jeden Fall als in allen Wahlkämpfen, die jetzt kommen, als Friedenspartei inszenieren.
Irre. Und AfD-Wähler sehen sich ja oft auch selber gar nicht als rechts, sondern wenn sie gefragt werden, sagen sie, nee, wieso, ich bin doch Mitte, ne?
Also ja, klar, ja. Das war ja schon das Lustige, also jetzt im Rückblick ist es amüsant, dass natürlich schon die allerersten in der AfD das gesagt haben und dann wurde die Partei so radikal, dass die ausgetreten sind, dann haben die Leute aber immer noch in der AfD gesagt, wir sind doch nur pragmatisch und mittig und dann sind wieder ganz viele ausgetreten, ja, und jetzt sagen sie es immer noch, also irgendwas kann daran nicht stimmen, selbst wenn man die Leute fragt, die mal Vorsitzende der AfD waren.
Ich habe noch mal einen kleinen Einspieler für uns.
Ich bin heute hier, weil es wichtig ist, jetzt rauszugehen, jetzt auf die Straße zu gehen.
Ich meine, wie dumm muss ein Mensch sein, zu sagen, dass man alle, die irgendwann hierher gekommen sind, remigrieren soll.
Ja, alle zusammen gegen den Faschismus. Das waren Ausschnitte, Justus, von den vielen Demonstrationen gegen rechts vor ein paar Wochen. Wie ist es jetzt heute? War das nur eine kurze Flamme des Widerstands und jetzt ist wieder alles vergessen? Oder nehmen wir einfach nur nicht mehr medialen Notiz davon und es finden doch weiterhin solche Demos?
Ja, also sowas statt. Kann ja nie ewig weitergehen. Die Leute haben ja auch anderes zu tun, ne? Aber es war ja schon ein sehr eindeutiges Signal. Also gerade, was ich eben gesagt habe, dass die AfD sich inszeniert als wahre Stimme des Volkes, ne? Da hat man gesehen, wie die Mehrheitsverhältnisse sind. Und die sind ja auch ganz anders. Also 80% der Leute wählen ja nicht die AfD. Und das wurde dann nochmal optisch sozusagen auf den Fotos, auf den Videos und in den Tonbandmitschnitten sehr deutlich.
Ja. Lass uns vielleicht mal, weil du gerade sagst, 80% wählen die nicht, auf die aktuellen Umfragen gucken. Es kommen ja nicht ganz unwichtige Wahlen in diesem Jahr. Erst die Europawahl, dann nach den Sommerferien 3 Landtagswahlen in den neuen Bundesländern. Wie steht's gerade?
Ja, also die AfD hat verloren seit dieser Korrektivrecherche zur Remigration. Mhm. Da stand sie, ich habe jetzt Zahlen von Ansbach, stand bei 19,5, jetzt ist sie noch bei 16. Also
bundesweit dann, ne?
Bundesweit, genau. Also haben klar verloren. Ich würde erwarten, weil das wirklich immer so war, wenn die AfD große Skandale hatte, wo viele sehr entsetzt waren über die Radikalität, dann ging es immer runter und danach ging es aber auch wieder hoch. Also diese Effekte waren nie von Dauer. Und ich kann mir so vorstellen, dass Leute, die AfD unterstützen, dann kurz ein bisschen vorsichtiger werden, wenn dann jemand vom Umfrageinstitut anruft, dann sagen sie, ja, ne, wähle ich doch was anderes, ne, aber das kommt dann wieder, also würde ich erwarten, ne. War also immer so.
Bist bei dem Rückgang jetzt nicht der Meinung, dass das ein bisschen nachhaltiger ist? Wie würdest du da das Bündnis Sarah Wagenknecht einordnen, jetzt auch gerade in Bezug auf die neuen Bundesländer, auf Thüringen zum Beispiel? Oder?
Genau, also das ist sehr interessant, in Thüringen ist das Bündnis bei 15% mittlerweile und da hat die AfD auch tatsächlich verloren, jetzt auch wahrscheinlich, also seit der Remigrationssache von 36 auf 29%. Mhm. Und die Linke hat auch verloren, was man ja verstehen kann, ne, dass Wagenknecht der Linke Stimmen abnimmt. Also da scheint das Bündnis Sarah Wagenknecht wirklich der AfD zu schaden oder die AfD hat sich auch selbst geschadet. In den anderen Ländern ist das aber nicht unbedingt so. Also in Sachsen zum Beispiel hat die AfD überhaupt nicht verloren, obwohl Wagenknecht dort bei 11% mittlerweile steht. Also aus dem Nichts, das hat sie sich alles von den anderen geholt, nicht von der AfD. Also sozusagen die Logik, dass Wagenknecht jetzt die AfD in die Knie zwingt, ist nicht unbedingt schlüssig, dann zumindest nicht in Sachsen. Ne? Und genau, in Brandenburg hat die AfD so 4% verloren, also ein bisschen. Ja. SPD hat auch verloren und Wagenknecht ist ja auch bei 13%. Also funktioniert das auch nicht so richtig, dass die AfD da jetzt in die Knie gehen würde.
Aber würdest du schon sagen, BSW, Bündnis Sahara Wagenknecht, die nimmt vor allen Dingen Stimmen auf AfD-Seite weg? Ich meine, es gibt diese eine Frau namens Katja Wolf, Politikerin, ne, die von den Linken sozusagen zu BSW rübergewechselt ist, die auch ganz klar gesagt hat, ich werde niemals mit der AfD zusammenarbeiten. Gibt es da so eine klare Trennlinie oder hast du das Gefühl, da ist schon auch manches näher beieinander, als man sich wünschen würde?
Ja. Also ich finde es jetzt anhand dieser Zahlen, finde ich es jetzt noch nicht so ganz überzeugend, dass das Bündnis Arendt, dass sie sich wirklich bedienen aus dem AfD-Milieu. Aber man würde es ja eigentlich denken, dass das aufgrund der Ähnlichkeiten in der Migrationsfrage und anderen Themen, dass es da schon starke Überschneidungen gibt. Also ich bin mal sehr gespannt. Ich denke, Demoskopen werden das noch viel näher erforschen jetzt in den nächsten Monaten und dann werden wir wahrscheinlich schlauer sein. Was ich viel interessanter finde, gerade ist das ja mittlerweile in sehr vielen dieser Länder Bündnis Sahara Wagenknecht, AfD und Linke mehr als 50% haben. Also zum Beispiel in Sachsen und Thüringen. Und wie sollen die da eigentlich eine Regierung gründen, bilden? Ne? Also mit wem soll die CDU, die ja da sehr stark ist, alle anderen sind ja unglaublich schwach, mit wem sollen die koalieren? Mit der AfD? Das geht ja nicht. Mit der Linken? Das ist ja historisch, weil da ist ja immer das Schreckensszenario. Und mit Wagenknecht? Also weiß ich jetzt auch nicht, ja. Und dann haben wir in Thüringen den Sonderfall, wenn die sich im dritten Wahlgang wenn der Ministerpräsident nicht durch eine Mehrheit gewählt ist, dann reicht eine einfache Mehrheit. Die meisten stimmen. Dann könnte die AfD den Höcke einfach, wenn die anderen sich nicht einig sind, ne, dann wählt die AfD den Höcke zum Ministerpräsidenten. Also das ist schon krass, ein Ding. Ne? Ja.
Ich meine, ich habe auch gehört, die haben da die Devise 33%. Ne? Also die wollen unbedingt 33% erreichen, weil das bedeuten würde, im Landtag eine Sperrminorität zu erreichen, mit der sie dann alle Entscheidungen der jeweiligen Regierung, was für eine Regierung auch immer das sein mag, blockieren können. Ist natürlich auch ein schönes Ziel für die.
Ja, ja.
Aber im Moment scheinen sie ja zumindest ein paar Prozentpunkte entfernt zu sein. Aber wenn man dir vertrauen darf, dann bist du da nicht so optimistisch.
Genau, also interessant, dass sie in Thüringen so stark verloren haben, ne? Also 7% und in Sachsen und Brandenburg nicht so stark und in Sachsen sogar gar nicht. Also warum? Ich weiß es nicht. Ja.
Justus, letzte Frage. Wir hatten auch unsere Hörerinnen und Hörer irgendwann vor Wochen mal gefragt, ob wir nicht auch mal hier AfD-Politiker in die Sendung einladen sollen. Wie handhabst du das in der Zeitung? Du sprichst schon mit den Leuten auch eigentlich.
Ja klar, also ich spreche immer mit Leuten, wenn ich was von ihnen wissen will. Ich finde immer in diesen Debatten, wer soll mit wem reden, wenn das dann so rein taktisch ist, ich rede jetzt mit dem, um allen zu zeigen, ich rede mit dem, ne? Dann ist das irgendwie inhaltsleer, sondern man redet mit Leuten, weil man wirklich was wissen will und dann sind AfD-Politiker auch in der Pflicht, dann zu antworten. Und wenn sie nicht antworten, dann muss man schon mal nachfragen, warum antworten sie nicht? Warum sagen sie uns das nicht? Haben die Bürger nicht ein Recht, das zu erfahren? Und so weiter. Oder auch, warum sagen sie etwas, das wir widerlegen können? Dann scheint das ja nicht zu stimmen. Also das, finde ich, sollte man ganz untaktisch und nur an der Sache entlang handhaben.
Und wie findest du, oder ich fasse anders, wie erlebst du Gespräche mit denen? Sind die so wie mit anderen Politikern auch oder haben wir es da schon mit einer etwas unterschiedlichen Spezies zu tun?
Ja, ich glaube, es ist schon unterschiedlich. Also es gibt ja zwei Kategorien von Gesprächen. Wir Journalisten reden ja oft im Hintergrund mit Politikern auch und sagen dann, das ist auch in unserem Interesse, wir wollen vertraulich sprechen, um sehr offen sprechen zu können. Und da ist das natürlich dann alles sehr unkompliziert und da erfährt man noch viel. Wenn es dann on the record ist, wie wir vielleicht manchmal sagen im Journalismus, also wenn zitiert wird oder auch hier
wie bei so uns Podcast, hier im Podcast,
genau, ja, oder in einem Interview für die Zeitung, da schlägt dann oft um und dann würde ich AfD-Politikern zutrauen oder habe es auch schon erlebt, dass die dann Gespräche sabotieren in dem Sinne, dass sie dauernd sagen, sie lügen doch eh oder was sind sie denn für einen Schmierfink oder was ist das denn für eine Frage, das ist ja völlig bescheuert. Ja. Sozusagen da sind dann Politiker anderer Parteien ein bisschen konstruktiver und haben auch was zu verlieren, die können sich nicht so darstellen in der Öffentlichkeit, dann würden ihre Parteifreunde sagen, was hast denn du da neulich gemacht in dem Interview, warum warst du so garstig zu den Journalisten, ne? Das ist schon was anderes bei denen.
Ja. Vielleicht können wir uns das ja trotzdem mal für irgendwann mal vornehmen. Also ja, klar, mich persönlich würde es schon mal interessieren, alleine um mal zu erleben, wie die argumentieren.
Ja, ich versuche seit Jahren mit Herrn Höcke eine Wanderung zu machen und mit ihm zu sprechen und er möchte nicht mit mir reden.
Der will nicht mit dir reden.
Es ist oft auch andersrum, dass die AfD-Politiker nicht
mit dir reden. Linksversifte der FAZ wahrscheinlich.
Genau, ja. es wird ohne Begründung abgelehnt.
Okay. Dankeschön, Justus Bender.
Vielen Dank dir.
Ja, kurz und schmerzlos zum Ende. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem 22. März. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Habe Ihnen ein paar Shownotes in die Links gepackt und freue mich, wenn Sie uns weiter so fleißig schreiben an podcast@faz.de. Da kam in den letzten Tagen einiges zusammen. Einiges davon haben wir, glaube ich, auch schon beantwortet. Die anderen Sachen werden wir auf jeden Fall noch nachholen. Es macht uns auf jeden Fall viel Spaß, wenn Sie so aktiv teilnehmen an dem, was wir hier so erzählen. So, das war's für heute. Machen Sie es gut. Schönes Wochenende. Ciao.
Jeder neue BMW 5er ist voller neuer Ideen. Was wäre, wenn man mit einem Blick in den Außenspiegel die Spur wechseln könnte? Wenn der Blinker automatisch einsetzen würde? Und das Fahrzeug das Überholen für Sie übernehmen könnte. Dann wäre das der neue BMW i5 Touring. Erleben Sie jetzt das erste vollelektrische Touring-Modell seiner Klasse mit mehr als 30 möglichen Assistenzsystemen. Der neue BMW i5 Touring. Jetzt bei Ihrem BMW-Partner.